Ich bin eingeladen worden heute zu diesem weihnachtlichen Gottesdienst. Könnte aber sein, dass ich vielleicht die Anwesenden ein bisschen enttäusche. Es war ja eine sehr, wie soll ich das sagen, besinnliche Stunde bisher. Und ich halte mich möglicherweise nicht an die an das, was man sich vorgestellt hat. Weihnachten hinter den Kulissen ist ja das Thema. Weihnachten, was bedeutet das für uns Menschen? Wir in Deutschland beginnen die Festtage meistens besinnlich, mit schöner, besinnlicher, ergreifender Musik. Eine der, nenne ich einmal, bedeutendsten Kompositionen wie Stille Nacht ist aus dem deutschen Kulturkreis entstanden. Ein Österreicher, Gruber, hat die Melodie geschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, wer den Text dazu gemacht hat. Und ist ein Lied, was alle Menschen auf der ganzen Welt mehr oder weniger kennen und auch sie bewegt. Aber ich weiß, dass es ganz andere Formen von Weihnachten gibt, wie es gefeiert wird. In den USA prächtig mit Lichterglanz, bunten Lichtern, großen Weihnachtsbäumen, einen dicken Truthahn oder was auch immer man verspeist, als ein großes Festmahl. In England oder Frankreich wird es anders gefeiert. In Spanien ist es ganz, wie soll ich das sagen, anders, fröhlicher, würde man sagen, als wir es hier erleben. Und selbst in Ländern, die gar nichts mit der christlichen Kultur zu tun haben, ist es so, dass Weihnachten dort niedergeschlagen hat. In Japan ist es ein ausgesprochen fröhliches Fest. Da werden Geschenke untereinander ausgeteilt. Und es hat sich so jetzt ergeben in den letzten Jahren, dass es ein Fest der Jugendliche ist. Da lädt man seine Freundin an, geht mit ihr ins Kino oder ins Theater und macht ihr vielleicht eine Liebeserklärung. All diese Stimmung, sage ich einmal, geht mit einher, dass es mehr oder weniger auch Begleiterscheinungen wie Konsum gibt. Überall sind die Läden voll. Ich denke, ja, es ist merkwürdig, schon im Oktober, plötzlich sind die Weihnachtsmänner und die Spekulatius da. Wann ist überhaupt Weihnachten? Oder was ist Weihnachten? Und nun haben wir ja schon eben diesen kleinen Videoclip gesehen über das, was eigentlich ursprünglich gewesen ist. Aber ich habe mir bei der Vorbereitung gedacht, man müsste dann vielleicht ein bisschen auf den Kern zurückgehen. Wir feiern jetzt ein besinnliches Fest. Aber viele Menschen haben gerade in dieser Zeit jetzt große Not. Es herrscht Krieg. Man bangt um das Leben. Andere Menschen leiden Hunger. Wir hören von dem Frieden, aber wir sehen von dem Frieden eigentlich wenig. Wir erleben Frieden jetzt vielleicht in der kurzen Zeit, aber wir haben Streit mit unseren Verwandten. Probleme, die wir nicht ausräumen können. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, Weihnachten ist so wie ein kleines Pflaster, was über eine große Wunde geklebt wird, aber doch wirklich die Probleme nicht löst. Weihnachten, was soll es? Und was sollte es? Ich erinnere mich, während wir gerade von Krieg gesprochen haben, an die 60er Jahre, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, 1962, habe ich meine Eltern irgendwie erlebt, wie ich sie nicht kannte. Ich spürte eine unerklärliche große Angst in ihnen. Es war die Kuba-Krise. Und mein Vater sagte, wenn jetzt einer eine bisschen falsche Entscheidung trifft, dann ist es aus. Dann wird der Atomkrieg kommen und es wird alles vernichtet werden, was wir kennen. Und er würde in Deutschland ausgetragen werden, wie auch in Russland und USA, und es würde keiner überleben. Und meinen Eltern waren noch die schrecklichen Bilder von Hiroshima vor Augen, wie die Menschen verbrannt worden sind durch die atomare Verseuchung, durch die Strahlintensität. Und stellen wir uns einmal vor, wir haben jetzt einen neuen Präsidenten in den USA, Trump und Putin kennen wir ja nun auch und nun würden sie sich nicht gut verstehen. Und es würde plötzlich eine schlimme Situation kommen. Wieder würde Krieg im Raum stehen. Und wir würden jetzt, sagen wir mal, an der U-Bahn-Station stehen und plötzlich sehen wir einen grellen Blitz und es würde ein helles, fürchterliches Licht und blenden. Wir würden die Augen zumachen, würden trotzdem alles erkennen. Wir wüssten wahrscheinlich, was es ist. Die atomare Auseinandersetzung hätte begonnen. Wir würden vielleicht in den Tunnel fliehen, der vor uns ist, um Schutz zu suchen, gleich vor der Hitzewelle und von der Bestrahlung, die ausgehen wird. Und wir wüssten, dass alles anders sein wird. Wir wüssten vielleicht, dass wir vielleicht sogar schon tot sind. Denn der Atompilz ist das Auge des Todes mit einer ungeheuren Strahlenintensität, die die Menschen töten wird. Je nachdem, wie viel Strahlung man abbekommen hat. Und plötzlich wäre es so, dass so viele Dinge, die uns bewegt haben, keine Rolle mehr spielen. Der Streit mit unserem Chef, die Aufgabe, das Projekt, was wir nächste Woche abliefern müssen, die Hypothek für unser Haus, spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Ein neues Zeitalter hat begonnen, vielleicht ein kurzes Zeitalter für uns. Einige Tage, die wir noch zu leben hätten, einige Wochen vielleicht. Vielleicht hätten wir Glück, aber vielleicht wäre es auch in wenigen Minuten oder Sekunden zu Ende. Grundlegend von einer Minute auf die andere ist es vorbei. Jetzt haben wir eben gelesen, die Hirten waren auf dem Feld. Und dieses Bild, dieser Videoclip, konnte eine Sache nicht wiedergeben, die mir bei der Auseinandersetzung mit dem Text wichtig geworden ist. Da trat der Engel des Herrn zu ihm und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Sie fürchteten sich sehr. Warum? Der Glanz, den sie erlebt haben, war nicht so ein kleiner Glanz. Es war das Licht der Gegenwart Gottes. Und das war etwas vollkommen anderes, als man es, sich vorstellen kann. Als Jesaja, ein berühmter Prophet des Alten Testamentes, berufen wurde, sah er in einem Gesicht, einer Erscheinung, Gott vor sich und umgeben von Engeln. Und seine Reaktion war gewesen, dass er sagte, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Das Licht Gottes hatte ihn durchleuchtet, wie der Atomblitz. Und da sieht man plötzlich mit einer Sekunde auf andere sein ganzes Leben vor sich. Man sieht vor sich alles das, was gewesen ist. Der Streit mit den Nachbarn, die Auseinandersetzung mit der Frau oder dem Mann am Morgen. Man sieht, dass man Unrechtes getan hat, plötzlich vor einem. Die Gegenwart Gottes offenbart einen, sie durchleuchtet und durchdringt einen. Und Jesaja war bestürzt über diese Erfahrung, die er jetzt machen musste. Und er dachte, es wäre aus. In Jakobus wird das einmal beschrieben über die Reichen, die anderen, die armen Leute ausbeuteten. Er sagt zu ihnen, euer Gold und Silber ist verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten, euer Fleisch verzehren wie Feuer. Wenn Gott den Menschen analysiert, wird all das den Menschen plötzlich bewusst werden. Ich bin als Kind gerne mit einem Brennglas unterwegs gewesen, mit einem solchen Weg. Wenn man es auf einem weißen Stück Papier in die Sonne fokussiert, passiert nichts. Wenn da aber ein schwarzer Fleck ist, dann fängt das Papier plötzlich an zu brennen, Feuer zu fangen. Und so ist es, wenn man vor Gott plötzlich konfrontiert wird mit seinem ganzen Leben. Und darum fürchteten sich die Hirten sehr. Die Gegenwart Gottes war plötzlich ihnen gegenwärtig. Und sie machten genau solch eine Erfahrung und sie fürchteten sich sehr. Doch jetzt kommt etwas, was eigentlich, sag ich einmal, für sie und für alle unerwartet war. Da heißt es von dem Engel: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch zum Zeichen dienen, ein Kind, was in der Windel gewickelt ist. Und so weiter. Und plötzlich war nicht nur der Engel da, sondern das ganze himmlische Heer war versammelt. Wenn man sich das vorstellen müsste, es Zehntausende von Engelwesen sein, die Gott lobten und preisten und ehrten. Und ein ungeheurer, gewaltiger Gesang muss da ertönt sein. Und dann plötzlich steigt diese ganze Gruppe in den Himmel hinauf und entzieht sich ihren Augen. Ich glaube, für die Hirten hat ein neues Zeitalter begonnen. Ihnen war nicht mehr wichtig, was sie am Morgen bewegt hatte. Plötzlich haben sie die Erfahrung gemacht, ein neues Zeitalter hat angefangen. Und es beginnt mit einem Kind, sagt uns die Geschichte. Diese gewaltige Erscheinung lässt uns darauf schließen, dass etwas Großes geschehen sein muss, was nun geschieht. Und es war etwas, was Gott geplant hatte. Paulus sagt dazu: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz stehen. Die unter dem Gesetz stehen, waren die Juden. Aber letztlich ist es so, dass jeder Mensch konfrontiert war mit den Anforderungen Gottes. Und hier heißt es, als die Zeit erfüllt war. Das heißt, Gott, der Allmächtige, hatte einen Plan. Und diesen Plan hat er umgesetzt. Und er hat damit ein neues Zeitalter für die Menschen geschaffen. Ein Zeitalter, was anders sein sollte, wie der Text eben sagte, der die Menschen loskaufte. Wenn alles nur bei einem Baby geblieben wäre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es wert gewesen wäre, von Weihnachten zu sprechen. Wenn dieser große Aufwand Gottes betrieben wird und er so in das Weltgeschehen eingreift, dann muss das irgendeine Konsequenz haben. Dann muss es eine Bedeutung haben mit diesem Menschen, den er jetzt eingeführt hat. Und wir sehen einige Zeit später, was dieser Mensch tut. Er geht umher, er predigt und er heilt. Es ist Jesus, der keine Angst hat, mit Aussätzigen eine Begegnung zu haben. Die kommen zu ihm und sie erkennen in ihm jemanden, der ihnen helfen kann. Und er rührt zum Beispiel einen an, einen, der wahrscheinlich mit Geschwüren zerfressen gewesen ist, und er wurde gesund. Menschen kamen, die baten ihn, weil sie blind waren, und er gab ihnen das Augenlicht zurück. Er tat Wunder, durch seine Macht wurde ein gewaltiger Sturm stille. Ein Feigenbaum, den er verflucht hatte, verlor von einem Tag auf den anderen seine Blätter. Und mehr noch, er sprach zu Verstorbenen und sie wurden wieder lebendig. Wir sehen daran, das ist ein Mensch gewesen, der anders als andere Menschen waren. Wie gerne hätte ich, als unser Bruder Winfried von uns gegangen ist, sprechen können: Winfried, stehe auf. Aber dieses ist mir nicht gegeben, aber bei Jesus war es so. Es war so, als Lazarus gestorben war, rief er, der war schon 3 Tage tot, Lazarus, komm heraus. Und er kam lebendig heraus. Das zeigt etwas, dass dieser Mensch nicht nur besondere Fähigkeiten hatte, denn woher hatte er sie? Er hatte sie von Gott bekommen. Und die Wunder, die er tat, das lesen wir, sind ein Zeichen dafür, dass Gott wirklich sich zu diesem Menschen, sag ich mal, stellt. Dass er damit zeigt, dieser Mensch ist bevollmächtigt, zu reden, meinen Willen, den Menschen kundzutun. Wenn zum Beispiel Propheten wie Mohammed aufgetreten sind, woher soll man wissen, ob das, was sie sagen, richtig ist oder ein Produkt, sag ich mal, ihrer Arbeit, ihrer geistigen Arbeit, die sie betreiben, ihrer Gedanken. Der Unterschied ist, Jesus sprach und es geschah. Und das war das große Zeichen, dass der allmächtige Gott das Werk fortführt, was er mit der Geburt begonnen hatte. Was aber wollte Gott damit tun? Er wollte damit zeigen, auch wie er ist. Was will ich damit sagen? Da wollten die Jünger, seine Schüler also, Gott sehen. Und Jesus antwortete ihnen: So lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Das Problem ist, begreifen wir, was er damit sagt. Das heißt, ich repräsentiere hier den Vater. Wie Gott ist, könnt ihr an mir erkennen. Wenn ich Kranke geheilt habe, dann habe ich das im Sinne Gottes getan. Das ist das Ziel und die Art und Weise, wie der allmächtige Gott mit uns umgeht. Die Juden und die Menschen vorher hatten Angst vor Gott. Und sie hatten zu Recht Angst vor Gott, wie ich einleitend schon gesagt habe. Aber es gibt eine andere Seite. Die Seite eben halt, dass uns jemand begegnet, der für uns Menschen da ist. Der Frieden geben will. Das hatte ja der Engel den Hirten gesagt. Frieden. Die Frieden der Menschen seines Wohlgefallens. Und er will uns Frieden schenken. Wenn wir aber zurückblicken, erkennen wir, dass irgendetwas scheinbar nicht passt. Jesus geht umher, zählt den Leuten etwas von Gott, kommt nach Jerusalem und wird verhaftet und hingerichtet. Passt das zusammen? Was verbirgt sich dahinter? Hat Gott seinen Plan aufgegeben? Ist das Projekt Rettung gescheitert? Wir erleben es ja heute auch noch. Es wird Weihnachten gefeiert, aber die Menschen sterben. Hass umgibt unser Leben. Was ist nun mit Weihnachten? Ist das nur ein Wort? Betrifft es nur einige auserwählte Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben? Das Geheimnis ist, dass Gott etwas vorhatte, weil er Gott ist. Ungefähr 700 Jahre vorher gab es eine Erklärung für das, was kommen würde. Damit eben nicht es nachher heißt, das Werk ist gescheitert. Gott hat 700 Jahre vorher den Propheten Jesaja, den ich schon vorher angefangen hatte zu zitieren, eine Prophezeiung gegeben. Darin heißt es von jemandem, im 53. Kapitel: Wer aber glaubt dem, was verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Also wer begreift, was Gott tut? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er, das ist ein Mensch, von dem er hier spricht. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Verachteste, Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. So muss es wahrscheinlich den Leuten gegangen sein, die Karfreitag vor dem Kreuz gestanden haben und einen Haufen Elend dort am Kreuz gesehen haben. Ein Menschen, der vorher gegeißelt, geschlagen wurde, angespuckt, verachtet und geschmäht worden ist, der da einfach hing und sterben musste. Aber der Prophet dachte im Voraus, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geplagt und geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es erklärt plötzlich, dass dieses ein Teil von dem Plan Gottes ist. Denn das Problem Schuld betraf alle Menschen. Wir haben es an der Reaktion der Hirten gesehen. Und Gott ist nun einmal Gott, der gerecht ist, der nicht eine 5 gerade sein lässt, der das Weltall mit all seinen Gesetzen geschaffen hat, der alles so gefügt hat, dass es genau so alles abläuft, wie er es sich vorstellt. Und da geht kein Planet plötzlich selbstständig auf die Bahn und sagt, juhe, ich gehe woanders hin. Und das erwartet er auch von uns, die er mit dem freien Willen ausgestattet hat. Aber wir haben versagt. Wir tun nicht das, was der Allmächtige letztlich von uns fordert, und das führt dazu, dass es einen unauflöslichen Konflikt gibt. Es gibt eine Forderung, eine Gerechtsforderung Gottes gegen uns. Und nun ist es so, wenn ich einen guten Freund habe und der hat Schulden, dann kann ich hingehen und vielleicht die Schulden bezahlen für ihn. Dann ist er sozusagen frei. Und so ist es auch mit Jesus. Er hat unsere Schuld bezahlt, dadurch, dass er die Strafe auf sich genommen hat. Weihnachten ist also auch, dass man für den anderen etwas tut, was einem schwerfällt. Etwas von sich gibt, damit Leben und, ich sag mal, Heil in diese Zeit kommen kann. Darum ist Weihnachten für uns auch etwas, was viele Menschen motiviert, innezuhalten von dem Alltag und sich zu besinnen auf die Dinge. Jesus hat die Schuld der Menschen auf sich getragen, damit sie Frieden haben können. Und wenn wir jetzt noch einmal uns an den Anfang des Textes erinnern, an die Hirten, dann erkennen wir, dass es nicht um den Frieden insgesamt geht, nicht um den Frieden in dieser Welt geht, sondern um den Frieden mit Gott geht. Damit wir mit ihm eine Beziehung und ein Leben führen dürfen, was von Segen geprägt ist. Und was Gott mit uns Menschen vorhat, sagt Paulus einmal im Römerbrief. Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gesprochen sind, werden wir erst recht vor dem Gericht errettet werden durch sein Leben. da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wir wurden versöhnt, als wir noch Feinde waren. Und diese Feindschaft ist aufgehoben. Wenn das aber so ist, dann erkennen wir, dass in der Person Jesus etwas ganz Besonderes verborgen liegt. Nämlich, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist klar. Wenn man sich das überlegt, glaube ich, ist es klar, dass das verständlich ist. Er hat uns Mensch losgekauft. Er hat die Schuld getragen. Er hat offenbart, wie Gott ist. Wie sollte es einen anderen Weg geben? Er spricht von dem Reich Gottes. Wenn man die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu hört, dann ist sie zusammengefasst, tut Buße, sagt er zu den Juden, denn das Reich Gottes ist genaht. Und hier kommt etwas zum Ausdruck, was wieder mit einer neuen Zeit zu tun hat, die durch Weihnachten gekommen ist. Das Reich Gottes ist da. Und das Reich Gottes besagt, Gott hat uns, die wir zu ihm Ja sagen, die Frieden schließen, sozusagen zu einem Reich zusammengefasst. Ich habe einen bekannten Kreis Schweizer. Die leben hier in Deutschland und sie müssen mittragen, was hier alles hier in Deutschland passiert. Aber ihnen ist es wichtig, wenn die Volksabstimmung ist, dann haben sie sich die Wahlunterlagen zuschicken lassen und stimmen ab. Ihnen ist wichtig, das, was sie als Schweizer auszeichnet. Und so ist es so, dass Gott die Menschen beruft, um mit ihnen etwas Neues zu beginnen. Nämlich ein Volk, in dem Frieden herrscht. Paulus spricht davon, dass er ein Gesandter ist, der an Christi Statt bittet, lasst euch mit Gott versöhnen. Und auch wir, die wir Christus nachfolgen, sind Botschafter. Wir sind Botschafter einer Botschaft, die die Menschen einlädt, mit teilhaben zu können an den großen Verheißungen, an dem Heilsgeschehen Gottes. Weihnachten ist geprägt durch das Geschenk, was Gott uns Menschen gemacht hat. Und dieses Geschenk soll in uns wirksam sein und uns selbst zu einer Quelle von Freude werden und auch von etwas, wo Menschen etwas draus ziehen können, Heil ziehen können, erkennen können, was Gott will. Woher sollten sie es denn sonst wissen? Von uns sollen sie es erfahren. Von uns sollen sie erkennen, was Liebe bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet, was Verantwortung bedeutet. Wenn nicht von uns, woher denn sonst? Weihnachten ist damit für uns Menschen der Aufbruch in ein neues Kapitel unseres Lebens. Wer das eingeht, erlebt es wie der Hirten, dass der nächste Tag anders ist als das, was er vorher war. Er soll geprägt sein von der großen Herrlichkeit und von dem Willen des allmächtigen Gottes. Das Heil, was uns verheißen ist, ist gigantisch. Und wir sollen daran andere Anteil haben lassen. Es ist unsere Aufgabe und unser Ziel. Und wer kann nun zu dem Reich Gottes kommen? Wer? Jesus sagt, es ist ganz einfach. Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer Ja sagt zu der Botschaft, wer Ja sagt dazu, dass Gott uns einlädt, uns mit sich Frieden lassen will, mit uns etwas gemeinsam machen will, der ist willkommen. Wer sich taufen lässt, bezeugt darin, dass er Gott bittet, an diesem neuen Leben teilhaben zu dürfen. Somit ist Weihnachten tatsächlich auch etwas, was im Oktober stattfindet. Im Juli oder auch im März. Es ist das große Zeitalter des Friedens, zu dem wir eingeladen werden.